Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung. Und dabei dreht sich wie immer und meistens vieles um das Thema Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. Und mir gegenüber am anderen Ende der Leitung sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo, Nico.
Hallo, Stefan, grüße dich.
Wir haben, glaube ich, wieder eine ganz pfiffige Podcast-Sendung zusammengestellt. Fangen wir immer an, damit kurze Schlaglichter auf das zu werfen, was sich gerade so tut. Und daran ist wirklich kein Mangel. Also eine Nachricht jagt die nächste. Man muss ein bisschen abwägen, was jetzt wahrscheinlich von längerer Haltbarkeit ist und was nur so durchwitscht. Aber wir haben daneben auch natürlich auch interessante, längerfristig sozusagen angelegte Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof. Heute eine besonders schöne, ich freue mich schon, Nico, um mich mit dir zu streiten, eine besonders schöne Entscheidung des Verwaltungsgerichts Schleswig-Holstein. Aber das kommt zum Schluss. Das Bonbon kommt zum Schluss. Wir fangen mal wie immer querbeet an und werfen einen kurzen Blick auf das, was sich gerade so tut. Von einer Sache sind wir, als wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben ein bisschen überrascht worden. Und zwar davon, dass unsere geliebte Bundesregierung ja eine Cookie-Verordnung beschlossen hat. Nico, das war schon am 4.9., also schon in der vergangenen Woche. Und das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Worum geht's in der Sache? Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen und können einordnen, worum es bei Cookies geht. Da geht's also in der Sache darum, dass da personenbezogene Daten erhoben werden sollen, die dann häufig auch für werbliche Zwecke genutzt werden. Und sicher ist auch, dass die Cookie-Banner, die in dem Rahmen eingeführt wurden, tatsächlich alle nerven, ohne jeden Zweifel. Ich mache im Internet eine Webseite auf und das Erste, was ich sehe und was zwischen mir und dem Inhalt steht, den ich gerne zur Kenntnis nehmen würde, das ist ein Cookie-Banner, mit dem ich dann irgendwie umgehen muss, das dann mehr oder weniger rechtsförmlich aufgebaut ist, wo ich letztlich eine Einwilligungserklärung abgeben soll. Nico, müssen wir uns an der Stelle noch drüber streiten, wer schuld ist an den Cookie-Bannern, ob sie Datenschützer sind oder doch nicht die Datenschützer? Oder ist das inzwischen gemeingut, wer schuld ist an den Cookie-Bannern?
Na, schuld an Cookie-Bannern ist der EuGH, der das uns ja seinerzeit in den Planet 49-Fall eingebrockt hat.
Das ist eine salomonische Aussage.
Lange Zeit, das ist die E-Privacy-Verordnung. Oder die E-Privacy-Verordnung haben wir ja noch gar nicht, die uralte E-Privacy-Richtlinie, die man in Deutschland immer ganz gut umschifft hat, indem man da ein Opt-out draus gelesen hat, was die Einwilligung anging, und dann wurde dagegen geklagt. Und in der Planet 49-Entscheidung, die jetzt auch schon wieder 5-6 Jahre alt ist, hat man damals gesagt, so wie es die Deutschen machen, geht das nicht, deswegen wieder alles zurück auf Opt-in. Parallel sollte man vielleicht noch dazu sagen, gab es dann auch in Amerika lauter Gesetze, wo also dann auch letztlich für die Cookies ein Opt-in gemacht wurde, und jetzt haben wir in Deutschland und dann auch eigentlich schon wieder flächendeckend weltweit die Cookie-Banner, die jedenfalls in den 10er-Jahren mal ganz gut verschwunden waren, mussten wir uns in den letzten Jahren wieder daran auch gewöhnen. Geregelt im dem Gesetz, das jetzt ich finde das immer unaussprechlich, TDDDG heißt, das frühere TTDSG. Dort ist die Vorschrift zu finden im 25, dass wenn also nicht notwendige Cookies, und das sind die meisten, gesetzt werden, dass man dann eine Einwilligung braucht. Also es hat mit der DSGVO erstmal gar nicht so furchtbar viel zu tun, sondern nur am Rande. Das ist in erster Linie E-Privacy und die Umsetzung von E-Privacy im TDDDG. Seitdem es das TTDSG gab, gab es auch in diesem Gesetz, das jetzt halt anders heißt, ich will den Zungenbrecher nicht nochmal wiederholen, die Vorschrift des 26, der vorsah eine Idee, die immer sehr viel diskutiert war, dass es Dienste geben soll, die die Einwilligungen verwalten für uns Nutzer.
Genau, das ist geplant. So ist es. Zwei Anmerkungen dazu, lieber Nico. Eine humorvolle, wie ich hoffe, und eine nochmal in der Sache. Gemeinsamer Freund von uns, Carlo Pilz richtet einen sehr schönen Datenschutztag im Fränkischen aus. Es gibt einen Fränkischen Datenschutztag. Und dort hatte ich Gelegenheit, auch bei der letzten Veranstaltung mit vorzutragen. Und da wurde mir gesagt, dass dieses Gesetz, das du so furchtbar und unaussprechlich findest, dass das im Franken eigentlich nie die Bezeichnung geändert hätte. Es hieß nämlich schon immer DDDDG. Und insofern, ja, es gibt dieses umbenannte Gesetz. Und ja, wir brauchen eine Einwilligung.
Ist das jetzt kulturelle Aneignung, wenn wir so tun, als ob wir Franken wären?
Das würde ich niemals behaupten. Ich könnte es, ich kann es nur nachmachen. Wir brauchen eine Einwilligung tatsächlich, sofern der Anbieter der Webseite meine personenbezogenen Daten mehr als für die Erbringung der Leistung erforderlich nutzen möchte, insbesondere auch zu Werbezwecken und anderem. Und deswegen die Banner. Und weil alle genervt sind, gab es jetzt am 4.9. letzte Woche also eine Verordnung der Bundesregierung, eine Verordnung über Dienste der Einwilligungsverwaltung. Das dient offensichtlich der Vereinfachung. Die Betroffenen sollen ihre Präferenzen, wie jetzt mit Cookies umzugehen ist, festhalten können. Es soll insbesondere also das lästige Wiederholen, das ständige Wiederwegklicken wegfallen. Und dieser Service wird bereitgestellt durch Drittanbieter, die zum Beispiel sowas anbieten wie ein Browser-Plugin, wo dann die Präferenzen gespeichert sind. Ich glaube, die Idee ist grundsätzlich ganz gut. Die Verordnung, so wie sie jetzt von der Bundesregierung erlassen wurde, hat aber ja auch Enttäuschung ausgelöst. Zum Beispiel, dass es laut Verordnung überhaupt keine Pflicht der Internetanbieter gibt, solche Drittanbieter einzubinden. Weswegen sich die Verbraucherschützer also sehr aufgeregt haben und die Verordnung grundweg ablehnen. Schwierig und ein bisschen ja lästig ist auch, dass diese Drittanbieterlösungen, die dort eingebunden werden sollen, eigens von der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit geprüft und dann freigegeben werden müssen. Da kommt also ordentlich Arbeit auf sie zu. Und schließlich gibt es eine ganze Reihe von Unklarheiten. Die Verordnung ist also letztlich ein bisschen zu schmal, um wirklich Abhilfe zu schaffen. Unklarheiten, wie lange gilt denn jetzt die Einwilligungserklärung? Was passiert eigentlich, wenn der Webseitenanbieter irgendwelche Veränderungen vornimmt beim eigenen Umgang mit personenbezogenen Daten oder auch bei der Technik der Webseite? Weiß keiner so genau, was da passiert. Und schließlich, wir sind ja in gewisser Weise alle verwöhnt von der Datenschutzgrundverordnung. Es rufen jetzt viele nach einer einheitlichen europäischen Lösung. Warum sollten jetzt die Deutschen wieder einen Spezial- und Sonderweg gehen, was diese Einwilligungsbanner angeht? Das kann man, glaube ich, alles nachvollziehen. Trotzdem, glaube ich, ist der Grundtenor gut, dass die Bundesregierung sich darum kümmert und gut, dass sie das Thema erkannt hat. Ob das jetzt wirklich so hilfreich ist mit der Verordnung, das schauen wir uns dann an.
Der europäische Drops ist ja schon lange gelutscht, weil das ist eine deutsche Sonderlocke gewesen, aber schon im 26 TTDSG. Seit 2021 haben wir das. Vielleicht nochmal kurz zum Vokabular für die Datenschutz-Nerds. Das sind die PIMS, die Personal Information Management Systeme oder Treuhanddienste, oft auch als Treuhanddienste bezeichnet. Gibt es viele, die da große Hoffnungen hereinsetzen, dass damit einerseits dann auch einwilligungsbasiert gearbeitet werden kann, aber andererseits halt, dass jetzt man trotzdem dann nicht mehr mit diesen Cookie-Bannern konfrontiert wird. Wenn ich mich nicht völlig täusche, falls ihr uns zuhört, hallo Luisa Specht-Riemenschneider, war Luisa Specht-Riemenschneider immer eine der großen Befürworter dieser Treuhanddienste-Lösung und wird sich deswegen wahrscheinlich auf die Aufgabe freuen. Ob sie viel zu tun bekommt, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Ich muss dann immer an so olle Sachen denken wie Signaturgesetze früher, die auch ganz wunderbare Regelungen enthielten für Dienste, die aber erstmal genehmigt werden mussten und also die aber überhaupt erstmal entstehen mussten. Das ist ja eine Frage des Geschäfts, eines lohnenden Geschäftskonzepts auch, ob es viele geben wird, die als Anbieter sich da erstmal hübsch machen werden, dass sie die Anerkennung bekommen nach dieser Verordnung und dann auch anschließend Geschäft machen werden und überhaupt, wie sie das Geschäft machen sollen. Das ist ja auch eine Frage, ob es jetzt ein dann auch ein so großes Bedürfnis bei einer kritischen Zahl von Internetnutzern gibt, dass die auch bereit sind, dafür was zu bezahlen, weil irgendwie, also irgendwo muss ja auch wiederum das dann finanziert werden bei solchen Diensten. Da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren und bin auch sicherlich freudig überrascht, wenn ich mich da in meiner Skepsis täusche. Aber ich gehöre da eher zu den Skeptikern.
Schauen wir mal. Schauen wir auch mal, wer die Drittanbieter sozusagen finanziert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Website-Anbieter, der eben Angst davor hat, dass seine möglichen Besucher genervt sind von den Bannern, dass er diese Drittanbieter einbezieht, freiwillig, und ihnen auch entsprechend einen Obolus entrichtet, um seine Webseiten für eine Vielzahl von Besucherinnen und Besuchern jedenfalls wieder unmittelbar zugänglich zu machen. Mal sehen, vielleicht wird es ein Renner, aber möglicherweise auch ein relativ kleines Bächlein, das da fließt.
Jetzt habe ich gerade in der natürlich völlig vergeblichen Hoffnung, dass uns die Bundesdatenschutzbeauftragte zuhört, einen Gruß ausgesprochen. Jetzt grüßen wir mal die Freunde von Heise an dieser Stelle. Vielleicht hören die uns ja auch gelegentlich mal zu. Denn wir haben als nächstes im Programm eine Heise-Meldung. Kein EU-Land fragt mehr Nutzerdaten bei Anbietern ab als Deutschland. Da gibt es sogenannte Transparenzberichte von Google, Apple und Konsorten, die jedes Jahr oder ich glaube sogar halbjährlich berichten, wie häufig es vorgekommen ist in den vergangenen 6 Monaten, 12 Monaten, dass bei ihnen Polizei, Staatsanwaltschaft oder andere staatlichen Dienste nach Nutzerdaten gefragt haben, um Straftaten aufzuklären oder ja, Gefahrenabwehr zu betreiben oder whatever. Und da sind die Deutschen wohl Vize-Weltmeister hinter den USA, was solche Anfragen angeht. Ein ganz, ganz kompliziertes rechtliches Thema, weil es ja im Prinzip 3 Arten von Anfragen gibt. Es gibt die Anfragen, die von Seiten der Anbieter beantwortet werden müssen, weil es dafür auch für eine gesetzliche Grundlage gibt, meist in der StPO. Es gibt Anfragen, die dürfen gar nicht beantwortet werden, aus Gründen des Datenschutzes, weil es keine Verpflichtung gibt und weil das datenschutzrechtlich dann auch wiederum an den notwendigen Voraussetzungen fehlt, können wir jetzt nicht im Detail diskutieren, das ist wie gesagt eine komplizierte Sache. Die interessanteste Bereich ist die Grauzone. Da gibt es sehr, sehr viele Fälle, in denen es keine Verpflichtung der Anbieter gibt, weil es keine gesetzliche Grundlage gibt für diese Anfragen nach der StPO, in denen man aber auch jetzt nicht ohne weiteres sagen kann, dass das datenschutzrechtlich rot ist, dort diese Anfragen zu beantworten. Und ich würde mal diese Zahl vor allen Dingen auch deuten als, dass da, wenn da die Rede ist, seit 2013, also eine schwindelerregende Zahl von fast 1 Million, die Abfragen, die da gemacht worden sind, da dürfte viel Grauzone dabei sein.
Ja, absolut. Auch ansonsten spannende Erkenntnisse aus dem Bereich, aus dem man sonst wenig hört. Zum Beispiel, dass die Erfolgsquote dieser Behördenanfragen bei den hier in den Fokus genommenen 4 Unternehmen, Apple, Meta, Google und Microsoft, doch deutlich unterschiedlich ist. Also ohne, dass es dafür ersichtliche Gründe gäbe, scheint Apple in besonderer Weise auskunftsfreudig zu sein. Jedenfalls die Behörden können sich darüber freuen, dass Apple in 82% der Fälle, der Abfragefälle, tatsächlich substanziell antwortet. Microsoft ist am zugeknöpftesten. Da wird nur etwa in 2/3 der Fälle inhaltlich geantwortet. Und vielleicht auch da wieder eine leicht humoristische Anmerkung. Offensichtlich scheint ja die deutsche Verwaltung, die ja sonst als Digitalisierungsverweigerer gilt, in dem Punkt doch sehr wach zu sein. Also die Behörden, insbesondere die Strafverfolgungsbehörden, haben ganz offensichtlich erkannt, dass man über die Abfrage von Nutzerdaten bei den digitalen Anbietern doch eine Menge rausfinden kann. Und das hat Deutschland ja in hohem Umfang umgesetzt. Insofern, da haben wir keinen großen Nachholbedarf, würde ich sagen.
Du warst heute streberhaft fleißig, Stefan. Es ist berichtet worden über einen Bericht, den Mario Draghi, früherer Präsident der Europäischen Zentralbank, mittlerweile, wie ich jetzt gerade nachschaue, auch schon stolze, ist gerade 77 Jahre alt geworden, aber kein bisschen auf dem alten Teil. Er hat im Auftrag der Europäischen Union, von der Kommission Beauftragter für, komme ich gerade nicht drauf, hat er einen Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der EU vorgelegt. Und da dort auch irgendwas über die DSGVO steht, hast du dir das angeguckt?
Ja, das hat mich interessiert tatsächlich. Mario Draghi hat jetzt nicht so viel Neues oder Überraschendes verbreitet. Dinge, die wir vorher auch schon gesehen hätten. Er geht davon aus, dass unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftskraft und der Wettbewerbsfähigkeit die Europäische Union zurückfällt, insbesondere was die Digitalwirtschaft angeht, zurückfällt hinter USA und China. Und nach seiner Auffassung ist die Digitalwirtschaft also für die weitere wirtschaftliche Entwicklung extrem wichtig. Er fordert unter anderem in dem Papier, das er jetzt vorgelegt hat, Investitionen in Höhe von 800 Milliarden Euro. Viel Vergnügen. Und ist in manchen Bereichen absolut defätistisch oder hoffnungslos sozusagen. So geht er zum Beispiel davon aus, dass es überhaupt keinen Sinn mehr hat, auf europäischer Ebene einen Konkurrenten im Rahmen der Hyperscaler, also der großen Cloud-Anbieter, hochzuziehen oder als Konkurrenten von AWS und Co. zu peppeln, die seien weg. Die würde man eh nicht mehr kriegen. Aber, und dann wurde es interessant, du hast gesagt, Nico, der Mario Draghi lobt interessanterweise die Ansätze bei der Datenschutzgrundverordnung und dem AI Act, also dass sich Europa für eine Regulierung entschieden hat, warnt aber natürlich auch gleichzeitig unter dem Gesichtspunkt der Wettbewerbsfähigkeit vor der hohen Komplexität, die hinter diesen Regelwerken steckt. Und sagt etwas, was die Datenschützer in besonderer Weise betrifft, auch die Aufsichtsbehörden betrifft. Zum einen möchte er gerne, dass die EU dafür sorgen sollte, dass die Datenschutzgrundverordnung in allen Mitgliedstaaten einheitlich umgesetzt wird. Das ist ja auch ein Anliegen der EU-Kommission. Da gibt es ja tatsächlich jetzt auch Regulierung, die diskutiert wird, wie man den Verwaltungsvollzug der Aufsichtsbehörden auf europäischer Ebene noch weiter stärken und vereinheitlichen kann. Und er sagt etwas, wovor sich die EU bisher gescheut hat, wo sie jedenfalls in der Datenschutzgrundverordnung nicht mitmachen wollte. Er sagt, man sollte prüfen, ob kleinere Unternehmen von Digitalregulierung wie zum Beispiel dem AI Act oder auch der Datenschutzgrundverordnung nicht ausgenommen werden sollten. Das ist eine, glaube ich, sehr kluge Forderung. Die Datenschutzgrundverordnung hat ja diesen Ansatz One Size Fits All, also egal, ob ich ein großer oder ein kleiner Datenverarbeiter bin, es gelten prinzipiell die gleichen Regeln. Es gibt eine kleine Ausnahme im Artikel 30 beim Verarbeitungsverzeichnis, aber eine Ausnahme, die kaum der Rede wert ist. Und das ist eins der großen Umsetzungsprobleme, das wir mit der Datenschutzgrundverordnung haben, dass die kleinen Datenverarbeiter, insbesondere auch die nicht gewerblichen, zum Beispiel die Vereine, natürlich von den Pflichten eines Verantwortlichen nach der Datenschutzgrundverordnung schon ja massiv belastet sind, sich überhaupt mal mit der Materie sinnvoll auseinanderzusetzen. Und jetzt macht er den Vorschlag, nehmt die doch raus oder überlegt euch, ob ihr dort nicht ein bisschen andere Maßstäbe anlegen könnt. Ich halte das für interessant und bin gespannt, wie die EU-Kommission, die sich ja jetzt zusammenrüttelt und neu aufstellt, wie sie sich mit diesen Vorschlägen auseinandersetzt.
2022 hat das OLG Frankfurt die Deutsche Bahn verurteilt auf eine Klage einer non-binären Person. Doch auch neben der Anrede Herr und neben der Anrede Frau eine geschlechtsneutrale Anrede anzubieten. Und weil sie das nicht tat, ist der Person zugesprochen worden von 1.000 Euro. Das hat damals ziemlich viel Wirbel erzeugt, diese Entscheidung. Die wollen wir jetzt aber nicht diskutieren, sondern es gibt einen Parallelfall, der jetzt auf einmal im Datenschutz aufploppt. Also in der Entscheidung, die ich jetzt gerade genannt habe, OLG Frankfurt, spielte der Datenschutz gar keine Rolle. Da ging es ums Antidiskriminierungsgesetz, also ganz andere Baustelle. Jetzt kommt auf einmal ein ähnliches Thema, oder manche werden sagen, so ähnlich ist es gar nicht, kommt über den Datenschutz, weil beim EuGH liegt doch tatsächlich ein Fall, wo datenschutzrechtlich bezweifelt wird, dass die französische Bahngesellschaft, dass sie berechtigt ist, beim Buchen eines Tickets abzufragen, ob man Männlein, Weiblein oder vielleicht auch was anderes ist. Und da haben wir jetzt die Schlussanträge des ja auch mittlerweile, manche würden sagen, berüchtigten und ja offensichtlich interessanterweise aus, auch noch aus, oder ja, würde man, muss man mal so auch so sagen, ungarischen Generalanwalts mit dem kaum aussprechenden Namen Spuna nicht vor. Das haben wir uns angeguckt. Und was sagt der Generalanwalt?
Der sagt sehr Interessantes. Der reagiert also, um das Verfahren nochmal zu schildern, darauf, dass die CNIL, die französische Aufsichtsbehörde, auf die Beschwerde, die SNCF, die französische Bahn, also Bahn in pünktlich sozusagen, dass die doch mal ihre App erweitern soll und dass die Nachfrage, bist du Herr oder Frau, möglicherweise ein Datenschutzproblem darstellt. Die CNIL hatte keinen Verstoß gesehen, hatte gesagt, nö, das sei zur Erfüllung des Vertrags, dass der da in der App geschlossen werden sollte über einen Bahnfahrschein, sei das erforderlich, okay, das mit der Anrede sah die CNIL auch als jetzt nicht so ganz zwingend an, aber immerhin gäbe es eine, wie sie sagte, Verkehrssitte, das bei Verträgen zu machen und deswegen sei das kein Verstoß. Das Ganze landete beim Conseil d'État, also dem obersten französischen Gericht, das sich das angucken sollte und die haben vorgelegt und den EuGH gefragt, kollidiert das möglicherweise mit den Vorgaben von Artikel 5 der Datenschutzgrundverordnung zur Datenminimierung und die haben die spannende Frage aufgeworfen, naja, wäre es nicht eigentlich der bessere Weg, wenn man das im Einzelfall löst? Also wenn derjenige, der sich in den Anreden Herr oder Frau nicht wiederfindet, einfach über Artikel 21 sein Widerspruchsrecht nutzt, um klarzumachen, dass er in besonderer Weise betroffen ist, könnte das nicht auch sozusagen mildernd zugunsten des verantwortlichen SNCF gewertet werden? Und der Generalanwalt sieht das sehr eindeutig und zwar sehr eindeutig zu Lasten von SNCF. Er sagt, nee, die CNIL irrt, diese Anrededaten sind überhaupt nicht erforderlich. Die brauchen wir nicht für die Vertragserfüllung. Jedenfalls würde ihm nicht einfallen, warum die notwendig sein sollten. Jedenfalls, nächste Begründungsschiene, wenn die Bahn glaubte, sie habe ein berechtigtes Interesse daran, zu differenzieren zwischen Männlein und Weiblein und nicht zwischen sonstigen, dann müsste sie das mitteilen. Also der Generalanwalt weist auf die Informationspflicht nach 13 Absatz 1 Buchstabe D, Datenschutzgrundverordnung hin und sagt, ja, also berechtigte Interesse kann ich nicht erkennen und wenn, dann müsst ihr es darlegen. Mit am spannendsten juristisch finde ich, was er zum Widerspruchsrecht sagt, Artikel 21, das war die pfiffige Frage auch des Conseil d'État, hilft es nicht, diesen Konfliktfall aufzulösen, indem man einfach diejenigen, die sich bei Herr und Frau nicht finden, aufs Widerspruchsrecht verweist? Da sagt er, nee, das können wir nicht machen. Das lässt sich insbesondere nicht auf Seiten des Verantwortlichen im Rahmen der Abwägung nach Artikel 6.1f, berechtigtes Interesse gegen schutzwürdige Belange des Betroffenen, zugunsten des Verantwortlichen verwerten. Das wäre ja ansonsten eine Ausweitung der Vorschriften über die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung in Artikel 6 zu Lasten des Betroffenen. Wenn der das nicht mitbekäme oder sich nicht drum kümmern würde oder eben sein Widerspruchsrecht gar nicht nutzt, dann würde der Verantwortliche ja über die Möglichkeiten des Artikel 6 hinaus auf einmal zulässige Verarbeitungsmöglichkeiten sich erschließen können. Und das ist nicht im Sinne der Datenschutzgrundverordnung. Also die Argumentation mit dem Artikel 21 lehnt der Generalanwalt grundlegend ab. Ganz spannend, finde ich, und auch doch so, dass man sich darauf freuen kann, was der Europäische Gerichtshof wohl draus machen wird. Nico, was glaubst du, was er draus macht?
Ach, warten wir es doch einfach ab und wir besprechen es dann sicherlich auch wieder in einem Podcast. Hier, Kläger war hier auch eine Queer-Organisation, die Assoziation MUS, die also auch ausdrücklich gesagt hat in ihrer Klage, als das Ganze losging, also sie seien auch damit einverstanden, wenn es SNCF einfach so macht, wie die Deutsche Bahn es jetzt dann machen muss, nämlich Herr, Frau und neutral als dritte Variante. Aber also dann nicht mal das scheint den Ansprüchen des Generalanwalts zu genügen. Also Vorsicht, Deutsche Bahn, falls uns jemand da aus den zuständigen Datenschutzabteilungen zuhört, beobachtet mal, was jetzt bei dann auch herauskommt, wenn der EuGH entscheidet. Sollte der EuGH das so sehen wie der Generalanwalt, dann müsst ihr wieder euer ganzes System ändern. Denn dann könnt ihr, dann habt ihr mit Herr, Frau und Neutrum habt ihr dann ein Datenschutzproblem auf einmal, was ihr wahrscheinlich auch nicht unbedingt so ganz oben auf dem Schirm bis dann habt.
Mhm. Jedenfalls müssen sich
viele andere auch.
Ja, viele andere, die genau das auf ihren Webseiten auch machen, müssen sich gute Gründe überlegen, warum sie diese Differenzierung wollen. Und da bin ich gespannt, was Ihnen einfällt. Es wird nicht viel mehr sein als das, was die Knill sagte, nach dem Motto, naja, das sind so Höflichkeitsformen oder Verkehrssitten beim Vertragsschluss. Und das könnte zu wenig sein, ehrlich gesagt. Also die Datenschutzgrundverordnung wird möglicherweise das ein oder andere an Höflichkeit auch hier schlicht und ergreifend plattwalzen.
Wir wollten 2016, wollten wir doch die Vormacht von Facebook, war es damals vor allen Dingen, Google und Konsorten, die Stirn bieten mit der DSGVO. Und was machen wir jetzt? Wir machen jetzt Entscheidungen darüber, ob das denn mit dem Grundsatz der Datenminimierung im Einklang steht, dass man zwischen Herr, Frau und divers unterscheidet. Naja, das kann man so oder anders sehen. Und so oder anders sehen kann man sicherlich auch das, was die Datenschutzbehörde in Schleswig-Holstein mit dem Segen des Verwaltungsgerichts Schleswig, der Fall hat ein 20er Aktenzeichen und ist jetzt am 7.8.2024 entschieden worden. Nicht ungewöhnlich bei Verwaltungsgerichten, dass es 4 Jahre dauert, bis dann tatsächlich mal der Fall entschieden ist. Und hier geht es um das Verhältnis von Datenschutz und Kunst.
Wenn man so will, Nico, jedenfalls die Kunst, Filme zu drehen beim Autofahren. Das ist das, was der Kläger machte und auch sehr umfangreich machte. Er filmte nämlich mit einer Kamera auf dem Autodach sein Fahren durchs Land und filmte dort mit einer starren Kamera, die in Fahrtrichtung nach vorne schaute und veröffentlichte dann diese Filme auf einer Webseite, seiner Webseite bei YouTube und erklärte das Ganze nicht nur für eine schöne Freizeitbeschäftigung, sondern auch für Kunst. Dass er dabei auch ab und zu mal, je nachdem wie die Verkehrsverhältnisse waren, Menschen in den Blick bekam und natürlich auch das ein oder andere Kfz- oder Motorrad-Kennzeichen erfasst hat, das hat ihn jetzt nicht so aus der Bahn geworfen. Da sagt er nämlich, na, da berufe mich doch auf den Paragraphen 23 Kunsturhebergesetz. Das ist doch alles nur Beiwerk. Die will ich ja eigentlich gar nicht drauf haben. Die sind halt mit drauf, aber ist nicht so schlimm. Da beziehe ich mich auf die Wertung des uralten, über 100 Jahre alten Kunsturhebergesetzes. Dagegen gab es eine Beschwerde bei unserer lieben Kollegin Marit Hansen in Schleswig-Holstein bei der Aufsichtsbehörde. Und die hat auch ordnungsgemäß zugebissen und gesagt, nö, das darfst du so nicht machen. Du musst insbesondere, wenn du auf deinen Film Fußgänger erfasst oder Kennzeichen erfasst und jedenfalls dann, wenn diese im Vordergrund stehen, also sozusagen in besonderer Weise erkennbar sind, dann musst du die verpixeln. Und im Übrigen hast du Pflichten als Verantwortlicher, jedenfalls wenn du die Daten veröffentlichst auf YouTube, hast du die Pflichten eines Verantwortlichen über deine Stellung als Verantwortlicher zu informieren, über deine Kontaktdaten, über den Zweck der Datenverarbeitung, die du machst und auch über dein überwiegendes berechtigtes Interesse nach 6.1f. Und der Autofahrer, der Künstler, war also schwer geschockt, wendete sich gegen diesen Bescheid, insbesondere auch sowohl gegen das Verpixeln als auch gegen die Verpflichtung, dort den Informationspflichten gerecht zu werden. Das würde seine Kunstfreiheit unangemessen beeinträchtigen. Dann könnte er das sozusagen sein lassen mit dem Filmen und Veröffentlichen. Und siehe da, das Verwaltungsgericht hat doch der Datenschutzaufsichtsbehörde weitgehend Recht gegeben, hatte an einem Punkt ein bisschen was an einer Auflage was zu kritisieren, aber im Prinzip gesagt, das ist okay, das hat die Marit Hansen richtig gemacht, jedenfalls wenn Personen im Vordergrund stehen und dadurch zum Beispiel durch eigene Bekannte, die sich solche Videos auf YouTube anschauen, identifiziert werden können. Dann muss verpixelt werden. Und das sei auch ein zumutbarer, relativ geringer Eingriff in die Kunstfreiheit. Nico, was sagst du dazu?
Ja, es lässt eigentlich alle Fragen offen. Nämlich genau die Frage des Verhältnisses zwischen Kunstfreiheit und Datenschutz. Man hat jetzt mal so, das ist ja ein Kunstgriff wiederum, dass man dann einmal ins Kunsturhebergesetz zur Abgrenzung gegriffen hat. Wenn man es rein datenschutzrechtlich herunterdekliniert und mal die Kunstfreiheit draußen lässt, dann gibt es natürlich auch gar keinen, dann ist natürlich auch das Beiwerk personenbezogen. Ja, also auch der im Hintergrund nur zu erkennen ist und jetzt, wo die Kamera nicht drauf hält, ist natürlich auch datenschutzrechtlich, macht das ja gar keinen Unterschied, ob der vorne im Vordergrund ist oder im Hintergrund. Und warum dann jetzt auf einmal sich das Kunsturhebergesetz ins Datenschutzrecht verirrt, ist also weder dem mitgeteilten Bescheid zu entnehmen, so richtig, noch der Entscheidung auch zu entnehmen, so dass es letztlich, ja, ist das eine Lösung, von der man im Ergebnis ja vielleicht sagen kann, na ja, also vielleicht gar nicht so verkehrt und vielleicht ja auch etwas, was bei einer puren Anwendung des Kunsturhebergesetzes genauso herauskommen würde, denn wenn ich dich jetzt im Vordergrund hier darstelle, dann bist du jetzt vielleicht kein gutes Beispiel, weil man darüber diskutieren kann, ob du eine Person der Zeitgeschichte bist.
Oh, vielen Dank.
Wenn ich es mit einem beliebigen anderen Menschen mache, dann ist das ja auch so, dass das Kunsturhebergesetz, das ja die Kunst im Namen trägt, ja jetzt auch, dass auch die künstlerische Veröffentlichung nur zulässt mit der Maßgabe, dass du zugestimmt hast. Es kommt letztlich im Ergebnis, kommt das heraus, da kann man ganz das Datenschutzrecht im Prinzip weglassen. Es kommt daraus, wo das Kunsturhebergesetz wohl auch in Reinform herauskommen würde. Warum das alles datenschutzrechtlich so sein soll, das ist, ja, das hat man sich, also das wird nicht näher begründet eigentlich, wie sich das Kunsturhebergesetz in den Datenschutz auf einmal herein verirrt.
Das wäre auch meine Kritik an der Entscheidung, Nico, sehe ich ganz genauso. Der 23 Kunsturhebergesetz taucht auf wie Kai aus der Kiste, ja, plötzlich wird er hochgehalten, er wird genommen als Brücke, dafür ein Bescheid, der offensichtlich auch den Datenschützern irgendwie zu krass schien, ein bisschen abzumildern und zu sagen, na ja, die Vordergründigen schon, die musst du verpixeln und das Beiwerk, die Hintergründigen nicht so. Das ist schon angesichts der Art und Weise, wie da veröffentlicht wurde, nicht so arg plausibel. Nämlich YouTube-Videos kann man anhalten, man kann sie vergrößern, man kann natürlich auch in den Hintergrund gucken und dann habe ich personenbezogene Daten. Also, und überhaupt nicht geklärt ist die Frage, wie spielen denn jetzt 23 KOG und die Datenschutzgrundverordnung zusammen? Ja, spielen die überhaupt in der gleichen Liga? Oder ist da nicht die Datenschutzgrundverordnung die Norm, die durchzieht? Und was vollständig fehlt, ist die Frage der Gegenüberstellung und dann ins Verhältnis setzen von Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und der Kunstfreiheit. Da wird nämlich einfach behauptet, man könne die Kunstfreiheit, die ja ein uneingeschränktes Grundrecht darstellt, man könne die mal eben so ein bisschen ankratzen, links und rechts, und das sei ja nicht so schlimm und das sei zumutbar, da so ein bisschen rumzupixeln. Das würde ich gerne sozusagen juristisch und verfassungsrechtlich mir nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Und da finden wir leider in der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Schleswig-Holstein überhaupt nichts. Das wäre mir also zu wenig, ehrlich gesagt, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Die eine Richtung ist die Frage, wieso zieht die Datenschutzgrundverordnung nicht durch? Wieso müssen nicht alle personenbezogenen Daten verpixelt werden? Und auf der anderen Seite, wieso kann ich eigentlich die Kunstfreiheit auf einmal einschränken? Ich dachte, sie hätte dann doch ein erhebliches Gewicht und sei nicht so einfach nebenher einzuschränken. Ich glaube, das sehen wir in der Kritik ähnlich. Wenden wir uns mal, lieber Nico, den datenschutzrechtlich interessanten Ausführungen zu, wo man auch was lernen kann, wie ich fand, nämlich der Frage der Informationspflichten, die hier unser künstlerischer Autofahrer hat als Verantwortlicher. Wenn wir jetzt mal unterstellen, er ist Verantwortlicher und Datenschutzgrundverordnung ist anwendbar, dann sind wir sehr schnell Artikel 12 fortfolgende bei den Pflichten des Verantwortlichen. Und dann ist die interessante Frage, sind wir da bei den Informationspflichten im Artikel 13 gelandet oder im Artikel 14 der Datenschutzgrundverordnung? Um es kurz nochmal zu erläutern, Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung, da geht es um Informationspflichten, wenn der Verantwortliche personenbezogene Daten beim Betroffenen, bei der betroffenen Person erhebt. Und wenn er diese Daten nicht bei der betroffenen Person erhebt, sind wir im Artikel 14. Damit verbindet sich, viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden es wissen, eine der schönsten und paradoxesten Thematiken der Datenschutzgrundverordnung. Wenn die Daten auf problematischere Weise erhoben werden, nämlich ohne, dass der Betroffene das weiß oder dass er direkt gefragt wird, sag mir doch mal was, sondern sie werden sozusagen bei Dritten oder irgendwie hintenrum oder heimlich erhoben, dann auf einmal sieht der Artikel 14 Absatz 5 Buchstabe B vor, dass der Verantwortliche es ein bisschen einfacher hat. Hat es zum einen einfacher, weil er nicht unmittelbar informieren muss bei der Erhebung, das sagt der Artikel 13 Absatz 1, sondern er kann ein bisschen später auch nachgängig informieren. Und zum zweiten, er kommt raus aus Informationspflichten nach Artikel 14 Absatz 5 Buchstabe B, wenn diese Information einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten würde. Diese Einschränkung fehlt im Artikel 13 aus meiner Sicht widersinnigerweise, nämlich die Differenzierung knüpft doch offensichtlich daran an, dass einmal der Betroffene weiß, dass der Verantwortliche hinter seinen Daten her ist und irgendwas mit denen machen will. Er hat ihn ja gefragt, also von mir aus an der Tür klopft der Polizist und fragt den Betroffenen, wo waren Sie gestern Abend zwischen 22 und 23 Uhr, dann weiß der Betroffene, dass er gefragt wurde und er weiß, was er dem Polizisten gesagt hat. Wenn der Polizist beim Nachbarn klingelt und sagt, sag mal, wissen Sie, wo Ihr Nachbar zwischen 22 und 23 Uhr war, dann weiß er es nicht, der Betroffene, und ist insofern eigentlich schutzbedürftiger. Da passt also passen 13 und 14 nicht so richtig zusammen. Und jetzt sagt das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein interessanterweise, dass bei den Videoaufnahmen, das ist immer 13. Ja, da sind ja sozusagen, da stehen ja die Betroffenen auf der Platte und sehen möglicherweise sogar das Fahrzeug, darauf kommt es aber gar nicht an. Das wäre ja vollkommen willkürlich, ob da jemand hinschaut aufs Fahrzeug oder nicht, und deswegen müsste es immer 13 sein. Naja, leuchtet mir nicht so ganz ein, ehrlich gesagt, vom Hintergrund der Schutzbedürftigkeit des Betroffenen. Da müsste es eigentlich schon eine Rolle spielen und er müsste besser geschützt sein, wenn er es nicht erkannt hat oder gar nicht erkennen konnte, weil die Videoaufnahmen zum Beispiel heimlich waren. Was hältst du da von der Lösung des Verwaltungsgerichts, Nico?
Naja, das ist ja schon im Bescheid eigentlich angelegt gewesen, nicht? Weil der Bescheid eigentlich schon dann auf die Unmöglichkeit ausgewichen wird, nicht? Also weil es unmöglich sei, unverhältnismäßiger und unverhältnismäßigen Aufwand mache. Ja, und die Vorschrift gibt's ja nur im 14 und nicht im 13.
Ja. So ist es. Und auch da wird dann wieder versucht, finde ich auch interessant, von der Aufsichtsbehörde Brücken zu bauen. Das war ja eine der ersten Streitfragen, die wir 2018 hatten. Wie sieht denn die Information aus, die nach 13 gegeben werden muss oder nach 14? Müssen die alle sofort und am Ort der Datenerhebung und späteren Verarbeitung gegeben werden? Oder reicht es, wenn die nachgereicht werden? Stichwort Medienbruch, muss ich also, um beim Fall zu bleiben, das Fahrzeug tapezieren mit Hinweisen zum Verantwortlichen, seinen Kontaktdaten, mit der Darlegung der Zwecke, die verfolgt werden. Also hier, ich will ein YouTube-Video draus machen, ins Netz stellen. Muss ich die Gründe, die für mein berechtigtes Interesse nach Artikel 6.1f Datenschutzgrundverordnung sprechen, muss ich die gleich auch noch mit bekannt geben und alles aufs Auto schreiben? Und wie geht das eigentlich, wenn da so ein Auto vorbeirast? Wie groß soll das denn sein? Brauche ich ein Begleitfahrzeug oder muss ich Handzettel verteilen? Da waren die Datenschützer ja schon unfassbar geländegängig und haben gesagt, nein, nein, Medienbruch ist zulässig. Also es reicht, so ein paar Grundinformationen, so ein paar essentielle Informationen direkt bei der Erhebung abzuwerfen. Also das ist auch aus Sicht des Verwaltungsgerichts die Angabe, wer ist verantwortlich? Wie kriege ich den? Also welche Kontaktdaten hat er denn und welchen Zweck verfolge ich denn an? Was am Fahrzeug dann bedeuten würde, dass da groß draufgeschrieben wird, der YouTube-Kanal des Verantwortlichen, so dass man das, wie das Verwaltungsgericht meint, gut auch im Vorbeifahren noch erkennen könnte. Naja, keine Ahnung, auf der Autobahn wird es schwierig. Aber die anderen Hinweise und Informationen, die man braucht, zum Beispiel zum berechtigten Interesse, zu den Gründen dort, das reicht, wenn sie später auf der Webseite nachgereicht werden. Auch da versucht man also, eine Brücke zu bauen. Vielleicht hat da die Aufsichtsbehörde auch wieder ein bisschen Angst vor der eigenen Courage und sagt sich, naja, wenn wir da jetzt sozusagen vollständig reinhauen und sozusagen das Begleitfahrzeuge fordern, die vorne und hinten stehen, dann machen wir uns irgendwie zwar nicht lächerlich, aber dann wird es doch immer unplausibler, dass wir hier eine rechtlich überzeugende Lösung vertreten. Also ähnlich wie beim 23 KOG gewährt man dann ein paar Milderungen. Die entscheidende Frage, wie geht denn die Kollision aus zwischen Kunstfreiheit und informationeller Selbstbestimmung, die ist damit aber immer noch nicht beantwortet.
Naja, das passiert dann bestimmt demnächst und wir besprechen es dann auch wieder in dem passenden Podcast. Für heute erstmal allen Hörerinnen, Hörern und denen dazwischen erstmal vielen, vielen Dank für das geduldige Zuhören. Ich hoffe, es hat gefallen und wir freuen uns immer über jegliches Zeichen von euch, dass ihr nicht nur zugehört, sondern bis zum Ende gehört habt. Also schreibt uns. Und für heute erstmal tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.